Wovor fürchtete man sich im alten Orient? Glaubte man in Mesopotamien an Hexen und Zauberer? Wie konnte man Dämonen bannen? In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den unheimlichen, den übernatürlichen und angsteinflößenden Seiten des alten Orients. Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Michael Streck, Dr. Hannes Leonhard und Dr. Janine Wende. Herzlich willkommen.
Diese Folge ist während der Gruselsaison im Oktober entstanden. Die Tage werden kürzer und die Bäume kahler und am 31. Oktober wandern gruselige Gestalten mit Totenkopfmasken und Hexenhüten von Haus zu Haus. Wir nehmen das zum Anlass, uns einmal mit den unheimlichen Seiten Mesopotamiens auseinanderzusetzen. Im alten Orient glaubte man an die Existenz von toten Geistern und Dämonen, fühlte sich von Hexen bedroht und versuchte diesen Gefahren durch magische Praktiken entgegenzuwirken. So glaubte man zum Beispiel, dass Krankheiten von Dämonen verursacht werden konnten, weil man viele natürliche Ursachen, wie Viren und Bakterien, damals noch nicht erkennen konnte. Aus diesem Grund ist die altorientalische Medizin sehr eng mit Magie verbunden. Magische Rituale gegen Krankheiten enthielten Rezepte zur Herstellung von Arzneien, deren Bestandteile aus heutiger Sicht vermutlich über den Placebo-Effekt hinaus kaum medizinisch wirksam waren. Vielmehr wählte man sie aufgrund ihrer magischen Eigenschaften aus. Auch war man der Ansicht, dass man verschiedene Bedrohungen der natürlichen Welt, wie zum Beispiel gefährliche Schlangen und Skorpione, durch Beschwörungen in Schach halten konnte. Solche Beschwörungen sind uns in großer Fülle in der keilschriftlichen Überlieferung erhalten. Nicht immer ging es bei dem abzuwendenden Unheil um Leben und Tod. Auch kleinere Übel konnten auf magische Weise beseitigt werden. So kennen wir zum Beispiel mehrere Babybeschwörungen, die Abhilfe gegen das Schreien von Neugeborenen schaffen sollten.
Kleines, das im Haus der Finsternis wohnte, du bist doch herausgekommen, hast das Licht der Sonne erblickt. Warum weinst du? Warum jammerst du? Warum hast du im Mutterleib nicht geweint? Du hast die Hausgötter aufgeweckt. Der Bisonmensch ist aufgewacht. Wer hat mich aufgeweckt? Wer hat mich erschreckt? Das Kleine hat dich aufgeweckt. Das Kleine hat dich erschreckt. Wie über Weintrinker, wie über einen Kneipensohn möge der Schlaf auf es fallen.
Das Baby ist aus dem Mutterleib, dem Haus der Finsternis, gekommen und hat zu schreien begonnen. Ihm wird mit den Hausgöttern, ja mit dem Monster Bisonmensch gedroht, so wie man auch bei uns früher Kindern mit verschiedenen Schreckfiguren gedroht hat. Die Beschwörung soll einen tiefen Schlaf bewirken, so wie er einen Betrunkenen überfällt. Ein weitaus schlimmeres Übel als ein schreiendes Baby ist der Skorpion, dessen Stich sehr schmerzhaft ist. Kein Wunder also, dass die Zahl der Beschwörungen gegen den Skorpion vergleichsweise groß ist. Hier ist ein Beispiel aus dem 2. Jahrtausend vor Christus.
Ich habe dich in mir geschaffen, aus dem Lehm an meinen Händen habe ich dich gemacht. Wer hat dich in eine Todespflanze verwandelt? Der Skorpion soll zerquetscht werden, der Mensch soll leben. So sprach Enki, mein Herr. Beschwörungsformel. Beschwörung gegen einen Skorpion.
Die ersten Sätze der Beschwörung werden dem Beschwörungs- und Schöpfergott Enki, auch Ea genannt, in den Mund gelegt. Er hat auch den Skorpion erschaffen, ein Tier so gefährlich wie eine Giftpflanze. Durch die Beschwörung wird der Skorpion unschädlich gemacht und der Mensch geheilt.
Neben diese Beispiele, die Probleme und Gefahren aus der natürlichen Welt betreffen, tritt eine Vielzahl von Beschwörungstexten und Ritualbeschreibungen gegen Bedrohungen übernatürlicher Natur. In altorientalischer Vorstellung war die Welt nicht nur von Göttern bevölkert, die man in Tempeln verehrte und anbetete, sondern auch von einer Vielzahl verschiedener dämonischer Wesen. Dämonen stellte man sich als helfende oder als übelwollende Wesen mit magischen Kräften vor, wobei die zweite Kategorie aber stark überwiegt. Einige dieser Figuren haben auf verschiedenen Wegen einen gewissen Bekanntheitsgrad auch außerhalb der Altorientalistik erreicht. So zum Beispiel ist die jüdische Figur der Lilith auf die babylonische Winddämonin Lilithu und die damit zusammenhängende, Succubus-ähnliche Wardat Lilim zurückzuführen. Im Jahr 1973 wurde der König dieser Winddämonen, Pazuzu, durch den Horrorfilm Der Exorzist weltberühmt und hat sich seitdem in einer Nische der Popkultur eingenistet. Die im Film eingesetzte 3 Meter hohe Statue des Dämons gab es so zwar nicht, ist aber einer 15 Zentimeter hohen Figur nachempfunden, die sich heute im Louvre in Paris befindet und uns für diese Folge als Titelbild dient. Eines der am meisten gefürchteten Monster war die Kindbettdämonin Lamashtu. Der Tod neugeborener Babys war im alten Orient leider keine Seltenheit. Da man ihn sich nicht anders erklären konnte, glaubte man, dass diese Dämonin ins Haus schlich und das Kind tötete. Eine altbabylonische Beschwörung gegen Lamashtu aus dem frühen 2. Jahrtausend vor Christus lautet wie folgt.
Der Himmelsgott hat sie erschaffen, der Gott Ea großgezogen. Gott Enlil hat ihr das Gesicht einer Löwin bestimmt. Sie ist kurz an den Händen, lang an den Fingern und an den Klauen lang. Ihre Ellenbogen sind beschmiert. Durch die Haustür kam sie herein. Sie schlüpfte bei der Türangel hindurch. Sie schlüpfte bei der Türangel hindurch und sah das Kind. 7-mal krallte sie sich ihm in den Bauch. Reiße, O Lamashtu, deine Klauen heraus, lass deine Arme los, bevor dich erreicht der Ritual erprobte Ea, der Held. Weit offen ist für dich die Türangel, geöffne die Türen. Geh, wandere in der Steppe umher. Mit Erde deinen Mund, mit Staub dein Gesicht, mit zerstoßener Kresse wird man deine Augen trocknen. Hiermit beschwöre ich dich beim Bann des Gottes Ea. Mögest du verschwinden.
Der Text beginnt mit einer Beschreibung der Dämonin. Sie ist göttlicher Herkunft, hat jedoch ein furchterregendes Erscheinungsbild. Darstellungen auf Amuletten und Beschreibungen in Texten geben uns eine detaillierte Vorstellung vom Aussehen der Dämonin. Sie hat gewöhnlich einen Löwenkopf, Eselsohren, Hunde- oder Eselszähne, eine gelb-weiße Gesichtsfarbe, hängende Brüste, einen leopardenartig getüpfelten oder gefiederten Unterleib und lange Adlerkrallen. In einigen Fällen hat sie Flügel. In einigen Darstellungen saugen ein Hund und ein Ferkel an ihren Brüsten, während sie Schlangen hält. Lamashtu schlüpft in das Haus und packt sich das Kind. Im zweiten Teil des Textes wird sie aufgefordert, das Kind loszulassen, bevor der Beschwörungsgott Ea sie packt. Sie soll stattdessen in der Steppe umherwandern und Staub und Erde fressen. In der mesopotamischen Weltvorstellung war die Region außerhalb der bewohnten Siedlungen, also die Steppe, ein liminaler Ort. Ein Ort des zivilisationslosen Chaos, in dem die Dämonen hausten. Solche Beschwörungen mussten von einem dafür ausgebildeten Beschwörungspriester, Heiler oder Magier zitiert werden und waren immer von einer Ritualhandlung begleitet. Diese Rituale wurden in ausführlichen Kompendien auch ganz genau beschrieben. So konnte ein Ritual gegen Lamashtu etwa wie folgt aussehen.
Du stellst eine Figur von Lamashtu als Gefangene her. Du legst alles für das Ritual zurecht. Du legst 12 Brote aus ungesiebtem Mehl vor sie hin. Du spendest ihr Brunnenwasser. Du lässt sie einen schwarzen Hund halten. Du lässt sie 3 Tage lang am Kopfende der kranken Person sitzen. Du legst ihr das Herz eines Ferkels in den Mund, gießt ihr heiße Suppe ein. Du gibst ihr eine Flasche Öl, versorgst sie mit Reiseproviant. Trockenes Brot legst du für sie hin. Morgens, mittags und abends sprichst du ihr die Beschwörungsformel vor. Am 3. Tag, am späten Nachmittag, bringst du sie hinaus und begräbst sie an der Ecke der Hauswand.
Die Anfertigung einer tönernen Ersatzfigur, die anstelle der Dämonin tritt, ist ein sogenannter Analogiezauber. Die Figur wird stellvertretend gefesselt, gefüttert, beschworen und schließlich vergraben, wodurch Lamashtu selbst unschädlich gemacht wird. Solche Figuren wurden für verschiedene Zwecke eingesetzt und konnten auch mit Dornen durchstochen, im Wasser aufgelöst oder im Feuer verbrannt werden. Neben dem Analogiezauber kennen Beschwörungsrituale auch den Kontaktzauber. Dabei handelt es sich um eine direkte magische Handlung, bei der man zum Beispiel Haare, Nägel oder Kleidungsstücke einer Person verwendete, um eine Wirkung auf diese Person zu erzielen.
Eine weitere übernatürliche Bedrohung war der böse Blick. Diese Vorstellung findet sich auch heute noch im Aberglauben, ist aber bereits in der Antike in ganz Vorderasien verbreitet gewesen. Der böse Blick wird als wanderndes Auge bezeichnet, das Unheil über ein Haus bringen kann.
Das Auge schaut, es wandert hin und her. Ein Fangnetz, eine zupackende Vogelfalle. Es passierte die Tür zu den Kindern, es stiftete unter den Kindern Streit. Es passierte die Tür zu den Gebärenden, es strangulierte ihre Neugeborenen. Es drang in den Vorratsraum ein, es zerbrach die Versiegelung. Es zerstreute die um den Ofen Versammelten. Es machte das von Rufen erfüllte Haus zu einer Ruine. Es zerstörte die Hauskapelle und der Hausgott machte sich davon. Schlagt seine Wangen, wendet es ab, füllt seine Augen mit Salz, füllt seinen Mund mit Asche. Der Hausgott soll zurückkehren. Beschwörung gegen das Auge.
Das den bösen Blick aussendende Auge ist imstande, die Kinder eines Hausstandes zu entzweien oder zu töten, den Hausstand zu zerstören und den Hausgott zu vertreiben. Es macht aus einem lebendigen Heim eine verödete Ruine. Der zweite Teil der Beschwörung scheint das Auge zu personifizieren und ihm Wangen, eigene Augen und einen Mund zuzuschreiben, die bestraft und gebannt werden. Dadurch werden der böse Blick und seine schädliche Wirkung abgewehrt. Das Babylonische ist hier jedoch mehrdeutig. Das Wort für Auge ist ein grammatisches Feminin. Man könnte daher ohne weiteres übersetzen, schlagt ihre Wangen und so weiter und sich damit nicht nur auf das Auge beziehen, sondern auch auf eine Frau, welche den bösen Blick aussendet. Abgesehen von weiblichen Dämonen, wie der vorhin beschriebenen Kindbettdämonin Lamashtu, fürchtete man auch die überwiegend weibliche Hexe. Es ist keine Erfindung des europäischen Mittelalters, Frauen zu verdächtigen, durch Zauberei und Hexerei Übel anzurichten. Schon in den frühesten Gesetzessammlungen taucht Hexerei als ein sehr real gedachtes Vergehen auf. Auch der berühmte Codex Hammurapi, von dem wir in der dritten Folge unseres Podcasts gesprochen haben, befasst sich in einem seiner Paragraphen mit der Thematik.
Wenn jemand jemandem Zauberei vorwirft, es ihm dann aber nicht nachweist, dann wird der, dem Zauberei vorgeworfen worden ist, zum Fluss gehen. Er wird in den Fluss eintauchen und, falls der Fluss ihn ergreift, erhält sein Bezichtiger sein Haus. Falls der Fluss diesen Menschen für rein erklärt und er unversehrt herauskommt, wird der, der ihm Zauberei vorgeworfen hat, getötet. Der, der in den Fluss eingetaucht ist, erhält das Haus seines Bezichtigers.
Es geht in diesem Paragraphen weniger um das Verbrechen der Zauberei an sich, als um die Anschuldigung von Zauberei. Ein so schwerer Vorwurf musste nachgewiesen werden. Wenn der Nachweis nicht zu führen war, überließ man die Entscheidung des Sachverhaltes dem Flussurteil. Erkannte der Flussgott den Beschuldigten als Zauberer, so ergriff er ihn. Gemeint ist, dass er ertrank. Schwamm der Beschuldigte aber, war seine Unschuld dadurch bewiesen. In diesem Falle verlor dann derjenige sein Leben, der die falsche Anschuldigung vorgebracht hatte. Das mesopotamische Flussurteil geht bis in das 3. Jahrtausend vor Christus zurück und wurde nicht nur im Zusammenhang mit Zauberei eingesetzt. Es war eine typische Form des Gottesurteils, das in Fällen angewandt wurde, in denen der Nachweis einer Schuld nicht anders zu führen war. Interessanterweise spielt die Wasserprobe auch im europäischen Mittelalter eine wichtige Rolle in der Hexenverfolgung. Allerdings wurde das Ergebnis dort umgekehrt interpretiert. Schwamm die Angeklagte, so wurde dies als Beweis der Hexerei gedeutet. Zauberei als Verbrechen begegnet auch in den mittelassyrischen Gesetzen, die etwa ein halbes Jahrtausend nach dem Codex Hammurapi in Assyrien entstanden. Dort heißt es:
Wenn entweder ein Mann oder eine Frau dabei erwischt wird, Hexerei zu praktizieren, und man kann ihnen dieses Vergehen nachweisen, und hat sie für schuldig befunden, so wird man die Praktiker der Hexerei töten.
Auch hier hat dieses Vergehen also fatale Folgen. Spuren solcher Anklagen oder gar Rechtsfälle im Alltag sind nur sehr vereinzelt nachweisbar. Von einer rigorosen Hexenverfolgung kann also keineswegs die Rede sein. Was wir hier als Zauberei oder Hexerei übersetzen, ist das bösartige Gegenstück zu den vorhin beschriebenen magischen Beschwörungen und Ritualhandlungen. Es ist also nicht das Ausüben magischer Praktiken an sich, das als gefährlich betrachtet wurde, sondern Schadenszauber. Man kann hier an den Gegensatz von schwarzer und weißer Magie denken, aber auch an den von offizieller und inoffizieller Magie. Die der Hexerei zugeschriebenen Wirkungen sind vielfältig. Neben körperlichen und psychischen Krankheiten manifestiert sich der Schadenszauber auch in materiellen Verlusten. Weitere Folgen sind soziale Isolation des Behexten und die Abwendung der Götter. Über den Umgang mit Zauberei und Hexerei wissen wir recht viel. Schadenszauber war im alten Orient so gefürchtet, dass man lange Beschwörungsserien schuf, die auf mehreren Keilschrifttafeln verteilt waren, um dieses Übel zu bannen. Die längste dieser Beschwörungsserien heißt Verbrennung, auf Babylonisch Maklu, weil in den entsprechenden Ritualen Ersatzfiguren verbrannt wurden, welche die Hexe repräsentierten. Die entsprechenden nächtlichen Rituale sind sehr komplex und umfangreich und sollen hier deshalb nur in groben Zügen umrissen werden. Sie umfassen neben der Verbrennung der Hexenfigur unter anderem eine Anrufung der Götter, eine Reinigung der verhexten Person, eine Rückwendung der Hexerei auf den Verursacher, eine Vertreibung der Hexe und die Zerstörung ihrer Handlungsfähigkeit. Bei der Durchführung des Rituals werden Beschwörungen wie die folgende rezitiert.
Die Hexe, die unablässig in den Straßen umherstreift, die unentwegt in die Häuser eindringt, die in den Gassen umherläuft, die auf den Hauptstraßen umherspäht, immer wieder wendet sie sich nach vorn und nach hinten, stellt sich auf der Straße hin und blockiert den Zugang. Auf der Hauptstraße hat sie den Verkehr abgeschnitten. Dem schönen jungen Mann raubte sie seine männliche Kraft. Der schönen jungen Frau trug sie ihren Liebreiz davon. Durch ihren übelwollenden Blick nahm sie ihre Attraktivität fort. Ich sah mich die Hexe und sie kam hinter mir her. Durch ihren Geifer hat sie den Verkehr abgeschnitten. Durch ihre Zaubereien schnitt sie meinen Gewinn ab. Sie entfernte meinen Gott und meine Göttin von meinem Leib. Den Lehm für die Hexe habe ich in der Lehmgrube abgekniffen. Eine Figur meiner Zauberin habe ich geformt. In deinen Bauch habe ich Talg gelegt, der dich zugrunde richtet. In deine Nieren habe ich Holz gesteckt, das dich verbrennt. Möge das Holz, das dich verbrennt, den Fluss deines Geifers abschneiden. Oberhalb der Stadt habe ich Feuer entfacht. Unterhalb der Stadt glühende Asche ausgelegt. An das Haus, das du betrittst, habe ich Feuer gelegt. Du hast gezaubert, so möge der Feuergott Gera dich fressen. Du hast zaubern lassen, so möge Gera dich überwältigen. Ränke hast du geschmiedet, so möge Gera dich töten. Ränke hast du schmieden lassen, so möge Gera dich verbrennen. Auf eine Reise ohne Wiederkehr möge dich Gera, der dich zugrunde richtet, schicken. Der wütende Gera möge deinen Leib verglühen lassen.
Nicht nur Hexen und Dämonen konnten für Krankheiten verantwortlich gemacht werden, sondern auch die Geister der Verstorbenen, wenn sie nicht oder unzureichend beerdigt worden waren. In einem altassyrischen Brief aus dem frühen 2. Jahrtausend vor Christus macht eine Frau ihrem Gatten schwere Vorwürfe. Die Tochter des Hauses ist erkrankt, sie wird von Dämonen und Totengeistern heimgesucht und das nur, weil ihr Vater es versäumt hatte, Silber für Weihgaben an die Götter zu zahlen. Totengeister konnten mit denselben magischen Mitteln wie andere Krankheitsverursacher abgewendet werden. Daneben gab es aber auch eigene magische Rituale gegen sie, wie das folgende aus der Stadt Ugarit an der Mittelmeerküste im heutigen Syrien.
Meine Mutter ist lästig geworden, ist zum Schaden meines Vaters heraufgestiegen. Sie hat gesagt: Ich bin zu deinem Schaden heraufgestiegen. Tritt vor mich. Gott Baal, binde meine Mutter. Göttin Anat, fessle sie mit einem Seil. Sie sei in die Knie gezwungen wie eine Geknebelte. Der Brunnen deines Hauses treibe dich weg. Die Erdkrume deines Hauses treibe dich weg.
Der Totengeist einer verstorbenen Mutter erscheint in diesem Text ihrem noch lebenden, möglicherweise kranken Ehemann. Die durch den Sohn dargebrachten Opfer an die Götter Baal und Anat sollen diese zum Eingreifen bewegen. Sie sollen dafür sorgen, dass der Geist der Verstorbenen aus dem Haus verschwindet und den Frieden dort nicht mehr stört. Auch außerhalb der Beschwörungsliteratur stoßen wir an verschiedenen Stellen auf rastlose Totengeister, die die Lebenden heimsuchen. So enthält die Vorzeichensammlung mit dem Titel Shuma'alu, die sich sonst vor allem mit der Beobachtung der Umwelt sowie menschlichem und tierischem Verhalten befasst, einen langen Abschnitt über die Ausdeutung von Geistererscheinungen.
Wenn ein Geist ständig Angst in jemandes Haus verbreitet, bedeutet das Auflösung des Hauses. Wenn ein Geist in jemandes Haus ständig schreit, bedeutet das Auflösung des Hauses. Wenn ein Geist schreit und jemand es hört, bedeutet das Verlassen des Hauses. Der Hausbesitzer wird sterben und es wird Trauer geben. Wenn ein Geist ständig Leuten in jemandes Haus Angst einjagt, bedeutet das Ende seiner Tage.
Fast alle der insgesamt ungefähr 25 Omina über das Sehen und Hören von Totengeistern in dieser Tafel haben negative Ausdeutungen, so wie die zitierten. Auch aus magisch-medizinischen Texten geht die Vorstellung der für die Lebenden schädlichen Gespenster hervor. Dort finden wir eine große Anzahl von Beschwörungen und Ritualbeschreibungen, die von Geistern verursachte Krankheiten heilen sollten. In einem Mythos, den die alte Ritualistik als Ishtars Höllenfahrt oder Ishtars Gang in die Unterwelt bezeichnet, wird dieses Horrormotiv auf die Spitze getrieben. An einer Stelle, die wir vielleicht als früheste Erwähnung einer Zombie-Apokalypse bezeichnen können, droht die Göttin Ishtar dem Torhüter der Unterwelt, der sie nicht einlassen will, wie folgt. Ich werde die Toten aufsteigen lassen und sie werden die Lebenden fressen. Die Toten sollen zahlreicher als die Lebenden sein.
Das war die 8. Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon über die unheimlichen Seiten Mesopotamiens. In der nächsten Folge sprechen wir über die Keilschrift, das wichtigste Schriftsystem des alten Orients.